Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
Am Anfang war die Zone, die Nachkriegszeit in Freiburg.
Folge 9, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, Hunger in Freiburg. Es war Herbst und die Ernte des Jahres 1945 war eingefahren. Dennoch hungerte der französisch besetzte Teil Badens und besonders die Großstadt Freiburg. Ab dem Kriegsende sanken die täglichen Rationen von 1.759 Kilokalorien für den Normalverbraucher auf klägliche 586 Kilokalorien im September 1945. Da die Ernte dieses Jahr nicht so schlecht war und die französische Militärregierung die Misere nicht mehr übersehen konnte, gab es im November 1945 täglich 1.882 Kilokalorien für den Normalverbraucher. Die Folge war jedoch, dass bereits Ende November 80% der Lebensmittelvorräte in Freiburg aufgebraucht waren. Dies berichtete das Ernährungsamt Freiburg. In der Folge wurden die täglichen Rationen, die man für die Lebensmittelmarken erhielt, alsbald wieder schmaler. Der ehemalige SPD-Stadtrat Rudolf Schieler:
Man muss sich mal vorstellen, damals war zwar nach den Lebensmittelkarten 1800 Kalorien vorgesehen pro Tag, aber letztlich waren es im Sommer 1945 oder im Herbst 1945 allenfalls 600 Kalorien. 600 Kalorien, das war, hier war ein Hungerland. Und die Leute sind
im Winter 1945-46 gab es pro Tag für den Normalverbraucher 250 Gramm Brot, 4,5 Gramm Fett, jeweils 4 Gramm Zucker und Teigwaren sowie 5 Gramm Fleisch. Wenn man Glück hatte, erhielt man noch eine Kartoffel obendrein. Doch wer arbeiten musste, zumal körperlich, der brauchte zu essen. Der brauchte mindestens 3.000 bis 3.500 Kilokalorien täglich. Die Lage wurde prekär. Gewerkschaften und Kirchen, später auch die Parteien, richteten daher eine Petition an den Chef der Militärregierung in Baden-Baden, General Schwarz.
Die Arbeitsfähigkeit der werktätigen Bevölkerung kommt mehr und mehr zum Erliegen. Auch die staatlichen und gemeindlichen Verwaltungsorganisationen verlieren ihre Leistungsfähigkeit. Die politischen Auswirkungen der vorliegenden Ernährungskatastrophe sind verheerend. Eine dem Hunger ausgelieferte Volksmasse ist kein gesunder Boden, auf dem ein neues demokratisches Gemeinwesen aufgebaut werden kann.
Dieser Hilferuf wurde bei den französischen Militärs durchaus verstanden. War es doch deren erklärtes Ziel, die Deutschen zu bewussten und zivilisierten Demokraten zu erziehen. Doch die Ernährungslage ließ sich nicht einfach per Dekret beliebig verbessern. Die Gründe für die katastrophal schlechte Versorgung der Badener, doch insbesondere der Freiburger, waren vielfältiger Natur.
Die Lieferungen aus den Eroberungsfeldzügen und den besetzten Gebieten fehlten seit Mai 1945. Das Transportsystem der Deutschen Reichsbahn war zusammengebrochen. Seit der Befreiung im Mai 1945 versorgte sich die 1 Million Mann starke französische Truppe aus dem Besatzungsgebiet. Saatgut fehlte, landwirtschaftliche Maschinen waren Mangelware, auf den Höfen fehlten oft männliche Arbeitskräfte, vor allem mangelte es an Kunstdünger, lediglich 10% der Vorkriegsmenge standen zur Verfügung.
Für Freiburg führten diese schwerwiegenden Produktionswidrigkeiten zu fatalen Versorgungsproblemen. Das städtische Ernährungsamt hatte die wenigen Lebensmittel auf rund 100.000 Versorgungsempfänger zu verteilen. Davon waren 90.000 sogenannte Normalverbraucher. Das waren diejenigen, welche über 17 Jahre alt waren und völlig abhängig von den täglichen amtlichen Zuteilungen waren. Im Vergleich dazu wirkten die Verwaltungen des Umlandes in geradezu paradiesischen Zuständen. Hier waren bis zu 2/3 der Bevölkerung Teil- oder meist sogar Voll-Selbstversorger.
Besonders litten die Freiburger unter der schlechten Ablieferungsmoral der verpflichteten umliegenden Landkreise. Am Beispiel der Kartoffel, dem wichtigsten Nahrungsmittel, lässt sich die Haltung der damaligen Verantwortlichen aufzeigen. So sollte der Landkreis Emdingen im Herbst 1945 1.700 Tonnen Kartoffeln aus der neuen Ernte abliefern. In Freiburg kamen jedoch nur 430 Tonnen an. Wolfach sollte 1.000 Tonnen liefern, tatsächlich geliefert wurden gerade 320 Tonnen. Völlig im Stich gelassen wurde Freiburg vom Kreis Neustadt. Dieser war zu einer Lieferung von 1.500 Tonnen verpflichtet, doch nicht eine einzige Kartoffel erreichte Freiburg.
So blieb es nicht aus, dass die Bevölkerung von Freiburg auf Hamsterfahrten in ganz Oberbaden unterwegs war, um sich irgendwie über die Runden zu bringen. Zudem wurden mit Ausgang des Winters 1945-46 die täglichen Rationen wieder kleiner und kleiner und erreichten im kommenden Mai wieder einen Tiefstand von ca. 600 Kilokalorien je Versorgungsempfänger. Die Zustände wurden nun immer ernster. Nicht nur die Umerziehung der Deutschen zu Demokraten litt unter der Mangelernährung. Es wurde auch medizinisch bedenklich. Im Mai 1946 richteten die Professoren der Freiburger Kinderklinik einen dringenden Appell an die Verantwortlichen in Zivil- und Militärverwaltungen. Sie berichteten, dass die Kinder bereits Hungerödeme aufwiesen und Rekonvaleszenten mit einer Hungerdiät nicht mehr gesundeten. Darüber hinaus hätte der Völkerbund bereits 1936 für dreijährige Kinder einen Mindestbedarf von 2000 Kilokalorien festgelegt. Hier aber würden außerdem Eiweiße und Fette in den Minimalrationen fehlen. Doch es bestand keinerlei Aussicht auf eine schnelle und nachhaltige Verbesserung der Versorgung mit Lebensmitteln für die badische Bevölkerung. Frankreich war in den kommenden Jahren selbst kaum in der Lage, seine Bevölkerung zu ernähren. Gerade mal 50-60% des Bedarfes wurde in Frankreich durch die eigene Nahrungsmittelproduktion gedeckt. Dass dieser Zustand zu erheblichen Reparationen führen musste, war klar. So betrug zum Beispiel die Fleischabgabe nach Frankreich für das Jahr 1945 2/3 der gesamten badischen Schlachtungen. Noch 1948 wurde 1/3 der Fleischproduktion nach Frankreich geliefert. Für Eier oder Käse waren die Zahlen ähnlich. Von der gesamten Obsternte musste 1945 die Hälfte, 1948 noch 1/4 über den Rhein nach Frankreich. Wahrscheinlich sprach ein großer Treibstoffhändler dieser Stadt aus, was viele heimlich dachten, als er vor 50 Jahren an seinen Oberbürgermeister schrieb:
Dass sowjetische Kriegsgefangene im Lager in Offenburg noch im April 1944 wesentlich höhere Kalorienrationen erhielten, als es jetzt der Fall ist.
Die meisten verglichen ihre jetzige Lage jedoch nicht auf diese dreiste Weise mit dem Los von sowjetischen Kriegsgefangenen, die zu Millionen durch Hunger, Misshandlung und Zwangsarbeit in den Wehrmachts- und Nazilagern zu Tode gebracht wurden. Und dass diese Ernährungskrise nicht nur hausgemacht, sondern weltweit vorhanden war, ob in der Sowjetunion, in den USA oder in Argentinien, interessierte sicherlich die wenigsten. Musik. Die Südbadener, besonders die Freiburger, machten sich auf zu Hamsterkäufen und handelten auf dem Schwarzmarkt. Im April 1946, einem besonders schlechten Versorgungsmonat für die Stadtbewohner, beschloss der Stadtrat, den Hamsterkäufen entgegenzutreten. Gleichzeitig forderte der Stadtrat von der Militärverwaltung erhöhte Zuwendungen an Lebensmitteln. Später sollte das badische Landwirtschaftsministerium sogar ein Direkteinkaufsverbot erlassen. Als Folge wurden Razzien vor den Toren der Stadt angeordnet, um gegen Hamstereinkäufer vorzugehen. Meist wurden Mengen ab einer Handwagenladung beschlagnahmt, Kleinmengen in Körben und Rucksäcken, besonders bei Kindern, blieben unangetastet. Diese Razzien erbosten die Menschen sehr, weshalb sie in der Regel von den Polizeibeamten nur selten und halbherzig ausgeführt wurden. Wie man dieses Hamsterverbot von städtischer Seite zu sabotieren verstand, beschreibt der ehemalige Stadtrat Hans Werner in seinen Erinnerungen.
Haben wir zum Beispiel beschlossen, dass die Freiburger Polizei wohl rausgefahren wird auf die Kontrollstellen, um das Hamstern zu vermeiden, aber leider kein Benzin da ist, um sie wieder abzuholen. Weil wir uns sagten, dann kann jeder nur zwei Körbe tragen, höchstens von den Polizisten. Und mehr kann er nicht beschlagnahmen, weil gar kein Fahrzeug kommt, das das abtransportieren könnte. Und so ging das an sich ganz gut.
Wie wichtig der Beitrag der sogenannten Hamstereinkäufe für die Verbesserung der Ernährungslage war, wurde für die B-Zone errechnet. In der britischen und US-Zone wurden rund 200 Kilokalorien je Person und Tag durch Hamstern beschafft. In der französischen Zone muss dieser Beitrag noch höher angesetzt werden. Zum Vergleich seien hier die offiziellen Energiewerte der Militärs aus allen vier Besatzungszonen für das Jahr 1945-46 gegenübergestellt.
In der US-Zone gab es 1300 Kilokalorien. In der Sowjetzone und in der britischen Zone gab es etwa 80% dieses Verpflegungssatzes in der US-Zone. In der französischen Zone gab es hingegen lediglich 900 Kilokalorien. Das entspricht rund 70% der Verpflegung in der US-Zone. Und in einigen Monaten des Jahres waren es sogar weniger als 600 Kilokalorien, also weniger als 50% der Verpflegung in der US-Zone.
Kein Wunder, dass der politische Neubeginn im Lande Baden lange Zeit nicht oder nur schwer in Gang kam. Denn für die Bevölkerung stand die Verbesserung der Versorgung mit einer täglichen Mahlzeit an erster Stelle. Erst 1950 sollten die Rationierungen aufhören, erst dann sollten die Lebensmittelkarten vollends abgeschafft werden.
Soweit also diese Folge. Am Anfang war die Zone, die Nachkriegszeit in Freiburg, Hunger und die Wohnungsnot bestimmten Freiburg, das ja am 27. November 1944 heftig bombardiert wurde und deswegen die Wohnungsnot also noch ein zusätzliches Problem speziell für Freiburg war, denn andere Städte in Baden sind nicht so heftig bombardiert worden als eben Freiburg. Während das also jetzt vor allem das die vordränglichen Themen waren, die den Alltag in der Besatzungszone bestimmten, gab es dann doch relativ schnell auch wieder kulturelle Veranstaltungen, die von der französischen Besatzungsmacht vorangetrieben wurde. Was es allerdings in der französischen Besatzungszone nicht so schnell gab, das waren Schlager, neue Lieder, die vor allem dann in der britischen und der amerikanischen Zone entstanden sind. Ein Schlager aus dem Jahr, glaube ich, 1947 ist das Lied, das ihr jetzt gleich hört. Das ist so eine Art Seemannslied, die es da zuhauf gab in der Nachkriegszeit, die also wahrscheinlich sich auch sehr stark mit dem einfach Wegdenken beschäftigten. Also da gab es dann Lieder wie Tabak und Rum, das Traumboot der Liebe und eben dieses Lied hier zwischen Java und Hawaii. Inhaltlich sind diese Lieder natürlich vom Schema her dieselben, wie sie vor dem Krieg waren, wie auch nach dem Krieg. Aber eben zwischen Java und Hawaii ein Themenstrang, der sich durch die Nachkriegsschlagerszene durchzieht.
Zwischen Java und Hawaii
war ein Schiff
ahoi, war vielen Mädchen traut.
Diese Traut ist dir nicht neu,
denn der fuhr von weit zu weit.
Du warst überall dabei,
zwischen Java und Hawaii.
Sehen und sehen und sehen.
Wie
zwischen Bangkok und Palau.
Brauner Seemann, sei doch schlau,
kennt die Häfen er genau.
Bald ist alles wieder grau
und er liebte manche Frau.
Heute ist das Meer noch blau
zwischen Bangkok und Palau.
Seemann, 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 Seemann,
doch er fuhr leider,
leider immer zu
zwischen Java und Hawaii.
Brauner Seemann, Schiff Ahoi,
war er vielen Mädchen frei.
Diese Fahrt ist mir nicht neu,
denn er fuhr von bei zu bei.
Was überall dabei,
zwischen Java und Hawaii.
Seemann, 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 Seemann.
Zwischen Java und Hawaii, das Blue Hawaiian Quartett war das, das ihr hier hören konntet, in einer der Schlager in der Nachkriegszeit. Seemänner spielten da eine ganz gewichtige Rolle, die waren weit weg von dem Hunger und dem Ärger und der Wohnungsnot in der Nachkriegszeit.